Ja, ich habe die Erinnerung an die Klausur nochmal an die Tafel geschrieben und genauso wichtig auch für diejenigen, die nicht an der Klausur teilnehmen wollen, es lohnt sich zu kommen nächste Woche, nur eben diejenigen können etwas später diesmal hier zum Hörsaal kommen, 8.20 Uhr beginnt eine etwas verkürzte, aber im Prinzip reguläre Vorlesung. Ja, guten Morgen. Wie immer zunächst eine kurze Wiederholung dessen, was uns in der vergangenen Sitzung beschäftigt hat, nämlich es war die eigentümliche, man kann ganz sicher sagen, spezifisch moderne Verschiebung, mit welcher der Tod zunehmend, in das Bild hatte ich das gefasst, eine Art zweites Vorkommen, eine Vorkommensform nämlich auf überindividueller Ebene erhält. Die Individuen können sterben, das kennen wir und das war, wie man ja im Laufe der Vorlesung auch in vielgestaltiger Weise schon hören konnte, über Jahrtausende der selbstverständliche Bezugspunkt des Todesdenkens. Es geht um den Tod der Individuen. Es können selbstverständlich auch viele Individuen auf einmal sterben. Man kann dann das sozusagen in Kollektivsingulare packen oder in Pluralbegriffe, wie etwa die Perser sind in der Alexanderschlacht bei Issos gestorben. Also viele Perser. Klar, in dieser Form kennt man den Tod natürlich nicht nur in der Einzahl, sondern auch als Tod von vielen. Solche Formulierungen bezeichnen den Tod einer Gruppe, eines Kollektivs. Aber dieser kollektive Tod ist allenfalls metaphorisch einer, sofern er sich natürlich aus dem Ereignis der Tode der vielen Einzelnen zusammensetzt. Und die Summe dieser Tode ergibt nicht mehr als eben die vielen einzelnen Tode, die man da eventuell zusammenzählen kann. Im 19. Jahrhundert nun beobachten wir etwas auf interessante Weise Neues, gemessen an dieser Perspektive. Nämlich, es tauchen gerade nicht mehr lediglich metaphorische Vorstellungen von einem, und zwar bis zu einem gewissen Grade eigenständigen Leben auf der kollektiven Ebene auf und daher auch einem Tod dieses Kollektivs. Man kann nicht so leicht sagen, welche Faktoren bei diesem Neuauftauchen des Todes sozusagen auf einer anderen Ebene, mit einer eigenen Qualität auf dieser anderen Ebene im Spiel sind. Ein zunehmender Materialismus des Sozialen oder auch ein Naturalismus, also die Vorstellung von einer physisch konzipierten Natur der Gesellschaft, die wie eine Art Organismus ihre eigene Physiologie, ihre eigenen materiellen Bestands- und Entwicklungsregeln und insofern dann auch ihren eigenen Tod hat. Vielleicht ist ein wichtiger Faktor auch der Aufschwung der empirischen Forschung im 19. Jahrhundert, einer Forschung, die nicht nur Messzahlen zu Naturgesetzen der Bewegung, der Massenveränderung oder ähnlicher physikalischer Grundgrößen verarbeitet, sondern die auch andere Verfahren auftut, die etwa seit 1800 mittels neuer Rechentechniken, mittels der um den Gedanken der Normalverteilung erweiterten mathematischen Statistik, durchschnittliche und auch dynamische, also wenn man so will, abstrakte Populationsphänomene berechnen und damit als Gegenstand sichtbar machen kann, wirklichkeitswichtig machen kann. Also diese neuen Instrumentarien mögen auch ihr Gewicht haben bei der Etablierung der Vorstellung, es gäbe so etwas wie diese, sagen wir mal, also so etwas wie eine physische Natur der Gesellschaft im Ganzen, die eine eigene Qualität hat, jenseits der sich zusammensetzenden einzelnen Physis der Individuen. Sicher ist auch von zentraler Bedeutung für diese Veränderung, für diese Neuerung, die zunehmende Plausibilität, die der biologische Begriff des Lebens ab etwa 1800 gewinnt. Dieser Begriff steht auch erst in dieser Zeit zur Verfügung als biologischer Begriff. Um 1800 entsteht die Vorstellung, dass Leben etwas ist, nicht nur im Sinne einer Praxis, also etwas, das man lebt sozusagen, das man erzählen kann, mein Leben etc., sondern das Leben auf näher zu klärende Weise eine Substanz hat, aus einer Materie besteht, quasi als Stoff in der Welt ist und als Stoff auch gesondert angesprochen werden kann. Ein Stoff, der uns in gewisser Weise mit den anderen, die auch Leben haben, verbindet. Dieser stofflich konzipierte Lebensbegriff unterstützt, also wie gesagt, der auch um 1800 sich verdichtet und auch sozusagen wissenschaftlich wirksam wird, entsteht, dieser stoffliche Lebensbegriff unterstützt Vorstellungen wie etwa die folgende Vorstellung, so wie die Zellen den Körper des einzelnen Organismus ausmachen und bilden, gibt es auch ein physiologisches Leben der Gesellschaft, die sich, als wären die Individuen ihre Zellen, wie ein Organismus zusammensetzt. Also derartige Vorstellungen sind durch diesen stofflich konzipierten Lebensbegriff eigentlich erst denkbar oder jedenfalls ernst zu nehmen, in einem anderen als metaphorischen Sinne wissenschaftlich ernst zu nehmen. Der materielle Lebensbegriff unterstützt im 19. Jahrhundert unter anderem die sogenannten Staatsorganismus-Theorien. Da bin ich beim letzten Mal gar nicht drauf zu sprechen gekommen, ich erwähne das auch nur kurz. Es ist etwas, was sich im Nachhinein gesehen etwas kurios ausnimmt, aber es gab im 19. Jahrhundert tatsächlich zahlreiche ernst gemeinte Theorien in der juristischen Literatur, dass der Staat ein Organismus sei. Und die Gesetze sozusagen auch in eine Art physiologisches, die Gesetzgebung in eine Art physiologisches Modell eingepasst werden können. Ich hatte Ihnen in der vergangenen Woche näher gezeigt, wie es im Rahmen jener materialistisch-naturalistischen Aufbruchsstimmung der postromantischen Jahrzehnte ab etwa 1830 interessanterweise auch gar nicht zuallererst die Biologie, sondern die entstehende Soziologie gewesen ist, aus deren Perspektive die Gesellschaftsnatur so etwas wie ein eigenständiges Lebewesen zu werden beginnt. Eine schillernde Theorie in dieser Richtung bietet der französische Ingenieur und philosophische Autodidakt Auguste Comte, der eine wissenschaftliche Epoche skizziert, die er gerade anbrechen sieht und deren Kommen er befürwortet, in welcher die Gesellschaft als ein Grand être, als ein großes Sein, im Mittelpunkt einer geradezu religiösen Verehrung stehen soll. Die Gestorbenen, das ist ein aus unserer Sicht besonders interessantes Detail der Comte'schen Theorie, nicht alle Gestorbenen, aber alle diejenigen, welche sich als Glied der Gesellschaft gut und richtig verhalten hatten, diese Gestorbenen wollte Comte auch physisch in die Humanité, also in die Menschheit eingegliedert wissen. Und um das zu dokumentieren und auch zu vollziehen, schlug er ein eigenes Sakrament vor, das die feierliche Umbettung der Leichname gestorbener Bürger 7 Jahre nach deren Tod vorsieht, sofern sie tatsächlich diese sozusagen Nutzenprüfung auch positiv bestanden haben. Eine zweite, etwas weniger verschroben klingende Soziologie findet sich im System des Briten Herbert Spencer, der die Gesellschaft auch als großen, sich eigenständig ausdifferenzierenden und entwickelten Organismus betrachtet und da sehr stark auf biologische und physiologische Vorstellungen fußt. Auch bei Spencer ist das Ganze der Gesellschaft mehr und etwas anderes als nur die Summe seiner Teile. Und er denkt die Gesellschaft nicht nur als einen ideellen Verbund, sondern eben auch als physische Einheit. Von einer endgültig anderen und in ihrer geradezu schockartigen Breitenwirkung auf lange Sicht durchschlagenden Qualität und Wirkung ist dann die Theorie Charles Darwins. Eine Gesellschaftstheorie oder überhaupt eine auf den Menschen zugeschnittene Theorie liefert Darwin in seinem Buch über den Ursprung der Arten 1859 zunächst nicht. Es ist vom Menschen fast gar nicht die Rede. Eigentliches Thema Darwins sind die Veränderungs- und Entwicklungsbedingungen der biologischen Arten ganz generell. Variationen als vielfältige, in der Natur stets entstehende Abweichungen, sowie vor diesem Hintergrund Selektion, also Auswahl der zu den Lebensbedingungen einer Art passenden oder sogar besonders günstigen Eigenschaften, Merkmale, präzise gesprochen, das sind die Mechanismen, aus denen sich nach Darwin die biologische Artenvielfalt und auch die fortlaufende Dynamik, also die Entwicklung der Arten, erklären lässt. Natural Selection, natürliche Selektion, heißt der Mechanismus, der die einen gar nicht erst geboren werden oder aber früher sterben lässt und die anderen, die besser ausgestatteten, später sterben lässt und jedenfalls das Faktum unterstützt, dass sie geboren werden. Wichtig ist, wenn man die Darwin'sche Theorie betrachtet, sich klarzumachen, dass im Darwin'schen Modell nicht primär die Individuen selektiert werden. Natürlich ist das sozusagen der ontologische oder wie auch immer Hintergrund seiner Vorstellung. Natürlich letztlich findet das auf der Ebene der Individuen statt, aber für seine Theorie ist das nicht die interessante Ebene. Es geht auch nicht primär um einen Kampf ums Überleben im Sinne eines Kampfes der einzelnen Individuen gegeneinander, die sich dann fressen würden oder dergleichen. Sowas kommt vor in der Natur, ist ein Faktor, aber eben einer nur unter vielen anderen. Das Fressen und Gefressenwerden ist nur ein winziger Bruchteil der natürlichen Selektion. Entscheidend für die Darwin'sche Perspektive ist nicht die Ebene der Existenzen der Einzelnen, sondern es sind die Merkmale, um die es geht, die Verteilung und die Strukturierung der Merkmale, deren Träger die Einzelnen lediglich sind. Und diese Merkmalsebene ist die, für die sich der Selektionsmechanismus auf lange Sicht eigentlich interessiert. Es konkurrieren also die Arten gegeneinander. Es leben, überleben oder sterben ganze Arten. Das ist der Gesichtspunkt, der bei Darwin zentral ist. Und in der Konkurrenz ums Überleben der eigenen Art ist dann, das war ein zweiter Punkt, auf den ich deutlich hingewiesen habe, noch ein Mechanismus relevant und der ist mindestens ebenso wichtig wie die natürliche Selektion, die das einzelne Individuum quasi direkt prüft und die sich im Tod ausdrückt. Diesen anderen Mechanismus nennt Darwin Sexual Selection. Es ist die geschlechtliche Selektion oder die geschlechtliche Zuchtwahl. Für den Fortbestand der Art ist nämlich nicht nur der Tod des jeweiligen Merkmalsträgers, sondern die Frage, ob und wie erfolgreich Merkmalsträger ihre Eigenschaften weitergeben, wichtig. Und auf dieser Ebene der Weitergabe von Eigenschaften setzt die Selektion nicht nur beim Tod des Einzelnen, sondern bei der Chance der Individuen zur Fortpflanzung an. Ich hatte auf die wichtige Rolle der Sexualität, genauer auf die eigentümliche funktionale Gleichstellung von Tod einerseits und der nicht mehr gegebenen Chance zur Fortpflanzung andererseits hingewiesen. Das ist eine Gleichstellung, die natürlich auch umgekehrt eine Gleichung enthält. Leben wird mit gelingender Fortpflanzung gleichgesetzt oder ist jedenfalls funktional äquivalent. Dieser zweite Funktionsmechanismus der sexuellen Selektion wird übrigens in Darwins spätem 1871 erschienenem Buch The Descent of Man, das sich mit der Abstammung des Menschen beschäftigt, nahezu ausschließlich im Mittelpunkt stehen. Also dort, wo Darwin über den Menschen arbeitet er fast nur über die sexuelle Selektion und das Thema der Natural Selection, dieser Selektion durch Tod, beziehungsweise wie es ja bei ihm in seinem ersten Buch für die Individuen eher heißt Vernichtung, steht da vollständig im Hintergrund. Das Buch über den Ursprung, also die Abstammung des Menschen, behauptet insbesondere die Abstammung des Menschen von nichtmenschlichen Tieren, vulgo dem Affen, die Skandalthese im 19. Jahrhundert, der Mensch stammt möglicherweise von einem nichtmenschlichen Wesen, sprich dem Affen ab. Und wie gesagt, eben die geschlechtliche Zuchtwahl und ihre verschiedenen Aspekte sind entscheidend. Es ist en passant in diesem Buch über die Abstammung des Menschen auch von Tötungen die Rede, aber wie gesagt eher beiläufig. Greifen wir eine beispielhafte Stelle heraus. Zitat: Wo nur immer Kindsmord herrscht, wird der Kampf um die Existenz insoweit weniger heftig sein und alle Glieder des Stammes werden eine gleich gute Chance haben, ihre wenigen überlebenden Kinder aufzuziehen. In den meisten Fällen wird eine größere Anzahl weiblicher als männlicher Kinder zerstört, denn offenbar sind die letzteren für den Stamm von größerem Wert, da sie, wenn sie erwachsen sind, bei der Verteidigung helfen und sich selbst unterhalten können. Zitat Ende. Also das ist jetzt aus dem Zusammenhang genommen. Er diskutiert hier ethnologische Befunde und hier geht es um das Thema des Kindsmordes und Sie sehen, wie das funktional interpretiert wird. Es hat also für den Stamm möglicherweise seine funktionale Stimmigkeit, also im Ergebnis, natürlich nicht intendiert von den Betroffenen, dass der Kindsmord als Selektionsmechanismus funktioniert. Ich hatte in der vergangenen Vorlesung in unserer todestheoretischen Lektüre Darwins, was ja ein gewisses Experiment darstellt, weil das natürlich nicht sein eigentliches und Hauptthema ist, eine Todestheorie zu entwerfen. Ich hatte darauf hingewiesen oder Sie aufmerksam gemacht auf die spezifische Wortwahl, die wir auch hier in diesem Zitat nochmal beobachten können. Es ist eine Wortwahl, von der ich denke, dass sie nicht nur metaphorisch ist. Sie ist im Übrigen auch keine Propaganda, denn Darwin war in dem Sinne kein Eugeniker, sondern eher zurückhaltend in den Diskussionen, die dann auch über seine Theorie losbrachen. Man kann also schon sagen, er ist ein seriöser, vor allem an der Entwicklungsbiologie im Ganzen interessierter Forscher, der sehr, sehr vorsichtig ist mit Aussagen über soziale Kontexte. Dennoch ist es bemerkenswert, dass Darwin eigentlich durchweg, auch in seinem ersten Buch, eine begriffliche Verschiebung vornimmt. Er führt zum einen für die Kennzeichnung von Prozesse auf der Ebene der Arten, also auf dieser abstrakten, zunächst mal durch die Evolutionstheorie konstruierten Ebene, was das Auftauchen, das Werden und das Vergehen von Arten, die sich durch bestimmte Merkmale definieren lassen, angeht, die Worte Überleben und Aussterben ein. Zum anderen aber spricht er, was die Ebene der einzelnen Individuen angeht, fast durchgehend nur noch von deren Zerstörung und gerade nicht mehr von deren Tod. Im Zitat hatten Sie das auch ganz typisch. Im Zitat war von den überlebenden Kindern die Rede, also insofern überlebend, da taucht das Wort Leben auf, aber dann heißt es, es werde eine größere Anzahl weiblicher als männlicher Kinder zerstört. Da haben Sie also diese eigentümliche terminologische Veränderung, die von der Ebene der Individuen wird eigentlich der Konzeptbegriff oder der Begriff Tod abgezogen. Es ist unentscheidbar, denke ich, ob Darwin das sozusagen mit einer bestimmten Regieabsicht gemacht hat oder ob es einfach auch seinem Modell gemäß ist, sodass es ihm, ich sag mal, reingeflutscht ist in seinen Text, diese ausgesprochen konsequente Veränderung der Terminologie. Für uns auf jeden Fall, denke ich, ist es interessant, dass sich hier doch erkennbar eine Verlagerung des Umgangs mit der Todesproblematik abzeichnet. Mein Vorschlag war es zu Ende der vergangenen Vorlesung gewesen, die auffällige Ausdrucksweise Darwins nicht einfach als Zufall oder Nachlässigkeit zu betrachten, sondern sie tatsächlich als eine Art Indiz zu nehmen für jene Entstehung einer zweiten Ebene, auf der es einen Tod geben kann jetzt. Und für die Ernsthaftigkeit der von Darwin im Text durchgehend ja gepflegten Aufmerksamkeit auf diese zweite Ebene und für die Ernsthaftigkeit auch der Vorstellung, dass man hier von einem Tod reden kann, also Tod der Art, Tod der Gattung. In dem Sinne, also im Prinzip ist es ja verblüffend, dass es eben hier nicht um Tod in dem Sinne geht, dass viele einzelne Individuen sterben. Diese sterben ja unter Umständen gar nicht. Oder sie sterben auch im Falle, dass die Art weiterlebt. Sterben natürlich jeweils immer auch einzelne Individuen. Sondern es ist eben dieser neue Sinn, dass tatsächlich die Art selbst als solche für sich betrachtet es sein soll, die stirbt. Während die Individuen in dieser Perspektive eben nur noch gewissermaßen in zweiter Linie wichtig sind und vielleicht sogar nur noch in einem abgeleiteten, vermittelten und eher sehr blassen, gewissermaßen neutralisierten Sinne überhaupt sterben. In diesem neutralisierten Sinne, der sich in diesen Termini Zerstörung oder Vernichtung abzeichnet. Sie haben in der vergangenen Sitzung herausgehört, dass man die geschilderte Entwicklung im 19. Jahrhundert durchaus auch politisch für dramatisch halten kann. Die biologische Selbstkontinuierung der Art erscheint als das eigentliche Leben, und auf dieser Ebene der Art wird nun plötzlich eine Todesdrohung, eine Todesgefahr oder eine Lebensgefahr denkbar und vielleicht auch dann politisch wichtig. Das individuelle Leben, der Tod des Einzelnen, steht zu dieser kollektiven Überlebensfrage plötzlich in einer Art Wahrnehmungskonkurrenz. Wird am Ende vielleicht sogar mit dem Wert, den das individuelle Leben für die Merkmalsweitergabe, die der Art dienlich ist, aufgerechnet, sodass es keine leere Befürchtung ist, dass möglicherweise der Blick auf das individuelle Leben sich derart verändert, dass das individuelle Leben in gewisser Weise verzichtbar erscheint oder allenfalls als Rechengröße bezogen auf die eigentliche Ebene dieses Lebens der Art Verwendung findet. Dass bereits in den 1860er Jahren, also kurz nach dem Erscheinen von Darwins Ursprung der Arten, die Wissenschaft der Eugenik, der künstlichen Artverbesserung, entsteht, zeigt, dass tatsächlich der individuelle Tod wie auch die individuelle Fortpflanzung nun in einen neuen Kalkül der Gattungsverbesserung einbezogen werden können. Biomacht hat Foucault dieses Phänomen genannt, also diese neue Kalkulationslogik, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, man kann da Vorgeschichten konstruieren, aber jedenfalls in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts massiv sichtbar und wirksam wird. Dieser Begriff Biomacht meint, dass sich auch neue Formen der politischen Herrschaft an diese Perspektive anschließen. Formen der politischen Herrschaft, in welcher nicht mehr nur der König den Untertanen den Tod gibt, wenn sie sich dem Herrscher widersetzen, sondern in welcher die politisch herrschenden Institutionen nun systematisch darauf hinzuarbeiten beginnen, biologisches Leben und Wachstum des Ganzen, der Gesellschaft, der Art, der Nation, wie auch immer, zu ihrem Anliegen zu machen. Und das heißt, zu steuern, Verbesserungsideen zu implementieren, zu produzieren und so weiter. Die wissenschaftliche Eugenik ist Teil dieser modernen biopolitischen Herrschaftsperspektive. Es handelt sich tatsächlich um eine populäre Disziplin, die als Wissenschaft antrat, ein bisschen schwer zu sagen, wo die sich ansiedelt, irgendwo zwischen Medizin und Herkunftsforschung allgemeinerer Art, also hat auch soziologische Komponenten. Es ist eine Disziplin, die sich als Wissenschaft konstituiert. Galton ist da ein wichtiger Name. Ist aber eine, die auch bald in die Politikberatung eintritt. So gibt es noch bereits lang vor 1900 ausführliche Diskussionen über die Gefahr der Degeneration, gerade der europäischen Nationen, Völker oder auch Kulturen. Und man will nicht nur gegen mutmaßliche Erbkrankheiten vorgehen, aus eugenischer Perspektive, sondern es werden bald auch Zwangssterilisationen als eine bessernde Maßnahme für Verbrecher diskutiert oder für Individuen mit sittlich untragbarem Verhalten, also Prostituierte und so weiter. Also sehr schnell etabliert sich eine neue sozusagen Steuerungsperspektive vor dem Hintergrund der darwinistischen Logik. Es ist, als habe jene eigentümliche Verdopplung der Ebenen, das Hinzutreten des stofflichen Lebens der Art, des Sozialkörpers, der biologischen Population etc., das individuelle Leben und Sterben gleichsam mit einem neuen Kalkulations- und Wertungshorizont umgeben. Leben und Tod des biologischen großen Ganzen werden gegen Leben und Tod der Einzelnen verrechnet und potenziell auch politisch ausgespielt. Die Bedeutung des Todes des Einzelnen kann zugunsten des Überlebens oder Aussterbens eines biostofflichen Großkörpers auf- oder abgewertet werden. Sie sehen, dass nicht nur zu Zeiten des Sokrates mit dem so ganz anderen Fokus des Selbsteinsatzes des eigenen Todes in der Frage der politischen Legitimität der eigenen philosophischen Haltung und Rede, das nicht nur in Gestalt der christlichen Logik von Schrecken und Hoffnung bezüglich der Welt nach dem Tod, sondern das auch in der populationsstatistisch geprägten Moderne das Konzept des Todes immer auch politische, jetzt im Fall der Moderne, lebenspolitische und sterbepolitische Konsequenzen hat. Halten wir diese wichtige Beobachtung einer bereits im 19. Jahrhundert potenziell durch die Bedeutung des Gattungslebens gerechtfertigten Geburten- und Sterbehilfepolitik zwar fest, aber sehen wir uns heute noch einmal eng am Text eine weitere biologische Perspektive auf Tod und Leben an. Diese weitere Perspektive ist durchaus anders gelagert als die darwinsche und es handelt sich nun, anders als im Falle Darwin, auch ganz ausdrücklich um eine Todestheorie. Also wir müssen jetzt nicht erst mühsam nach Indizien für so etwas wie Thesen zum Tod suchen, sondern das Thema ist bei diesem Autor, um den es gehen soll, von vornherein zentral. In den Jahren 1882 und 1884. Der Darwinismus ist zu dieser Zeit zwar öffentlich hoch umstritten, aber in den Naturwissenschaften bereits weitgehend akzeptiert und die Biologie hat sich nicht zuletzt unter Einbeziehung des Darwin, also der evolutionsbiologischen Perspektive als Wissenschaft zunehmend konsolidiert in den 1880er Jahren. In dieser Zeit einer also etablierten Biologie und eines im Großen und Ganzen auch schon akzeptierten Umgangs, selbstverständlich werdenden Umgangs mit dem Darwinschen Ansatz, erscheinen zwei Texte des Zellbiologen August Weismann. Den Namen schreibe ich mal kurz an. Weil man den in der Philosophie jetzt nicht automatisch kennt. Einem ist. Diese beiden Texte, Weismann ist einer der Pioniere der damaligen Vererbungslehre und beschäftigt sich auch mit dem Problem der Fortpflanzung ganz allgemein. Sein Zugang ist allerdings vollkommen anders als bei Darwin, der ja stärker über die Erdgeschichte und über ganz allgemeine Überlegungen zur Gattungs- und Artentwicklung arbeitet. Der Zugang bei Weismann ist ein zellbiologischer, also er geht sozusagen auf der ganz kleinteiligen Ebene mit biologischen Fragen um. Er beschäftigt sich aber eben auch mit dem Problem Fortpflanzung ganz allgemein, insbesondere in diesen beiden für uns sehr interessanten Texten. Sie heißen Über die Dauer des Lebens von 1882 und Über Leben und Tod von 1884. Weismann schreibt diese beiden Texte als Diskussionsbeiträge. Er steht also nicht vollständig allein, sondern es gibt da gewissermaßen eine Debatte auch in der Zunft. Und er versammelt in seinen Beiträgen aber den Forschungsstand der Biologie seiner Zeit. Sie sind also sehr allgemein und grundsätzlich gehalten. Und er denkt die Konsequenzen dieser biologischen Perspektive seiner Zeit auf philosophisch sehr interessante Weise zu Ende, weswegen er für uns jetzt heute als sozusagen philosophischer Todestheoretiker auch kandidiert oder jedenfalls für die Philosophie extrem interessanter, symptomatischer Theoretiker aus dem Bereich, heute würden wir sagen, der Lebenswissenschaften. Weismanns Ansatzpunkt ist die empirische Beobachtung, dass die verschiedenen Arten der Lebewesen äußerst verschieden lange leben. Manche Fliegen leben nur einen Tag, viele Insekten nur wenige Wochen, ein Hund im Schnitt 8 Jahre, das Pferd, aber auch die Kröte 40 Jahre, der Mensch 80 Jahre, bestimmte Schildkröten und der Walfisch über 100 Jahre. Weder die Körpergröße noch das Tempo der Stoffwechselprozesse dieser verschiedenen Arten, noch die Kompliziertheit des inneren Baus der jeweiligen Arten können diese Unterschiede in der Lebensdauer wirklich erklären. Weiß, man besichtigt dieses Problem recht ausführlich und er schlägt vor, die Perspektive zu wechseln. Das Rätsel der so eigentümlich unterschiedlichen durchschnittlichen Lebensdauer lasse sich nicht mit Blick auf die inneren Bedingungen der Individuen der jeweiligen Lebensform lösen. Also man kann nicht mit dem physiologischen Blick auf das einzelne Exemplar irgendwelche Anhaltspunkte dafür finden, warum die Kröte und der Mensch 40 Jahre, die Kröte 40 Jahre, der Mensch 80 Jahre, das Pferd auch nur 40 Jahre und die Fliegen vielleicht nur wenige Wochen leben. Diese Frage erkläre sich nur, so weiß man, wenn man die Perspektive der Art im Ganzen einnehme. Da steckt eine Darwin sehr nahe Grundentscheidung drin. Für die Art, wenn wir die Art betrachten, komme es nur darauf an, schreibt Weismann, Zitat, dass die Leistungen des Individuums für die Erhaltung der Art in ihr gesichert werden. Diese Leistung besteht in der Fortpflanzung, in der Hervorbringung eines für den Bestand der Art genügenden Ersatzes der durch den Tod abgehenden Individuen. Ende des Zitats. Wir erkennen hier klar den darwinistischen Blickwinkel und auch Standpunkt. In der Doppelfrage des Todes und der erfolgreichen Fortpflanzung der Individuen einer Art entscheidet sich der Bestand, eben die Erhaltung der Art. Es müssen mindestens so viele auch erstens geboren werden und leben, aber dann auch zweitens sich fortpflanzen, wie vorher gelebt haben, damit die Art tatsächlich erhalten bleibt. Hier schließt Weismann nun eine kühne Überlegung an. Ich zitiere. Sobald das Individuum seinen Beitrag zu diesem Ersatz, gemeint ist der Ersatz der sterbenden Individuen einer Population, sobald das Individuum seinen Beitrag zu diesem Ersatz geleistet hat, hört es auf, für die Art Wert zu haben. Es kann zur Ruhe gehen. Es hat seine Pflicht erfüllt. Nur dann behält es noch länger Interesse für die Art, wenn die Brutpflege hinzukommt, wenn die Eltern ihre Sprösslinge nicht bloß einfach in die Welt setzen, sondern auch noch eine Zeit für sie sorgen. Sei es, dass sie dieselben nur beschützen, sei es, dass sie sie zugleich auch ernähren oder schließlich sie noch in höherer Weise zu selbstständigem Leben heranziehen, etwa indem sie sie unterrichten. Letzteres kommt nicht bloß bei Menschen vor, sondern auch bei den Tieren. Die Vögel lehren ihre Jungen das Fliegen. Ende des Zitats. Man könne also erwarten, so weiß man weiter, dass das Leben des Individuums einer Art die Fortpflanzungszeit nicht erheblich überdauere. Sind die Jungen lebensfähig, spätestens dann sterben die Eltern. So einfach, er macht da selbst Einwände, ist die Sache freilich nicht. Die Fortpflanzungszeit, physiologisch gesehen allein, kann es nicht sein. Man muss ein zweites hinzunehmen, um die Art und Weise, in der die Natur die Lebensdauer und also den Tod reguliert, zu verstehen. Es gibt ja keine Tierart, so weiß man, die nicht der Zerstörung durch Zufälligkeiten ausgesetzt wäre. Neben Hunger und Feinden sind dies Schmarotzer und Krankheiten, kurz eine Fülle von sehr konkreten, allerdings für jede Art doch auch typischen, das heißt statistisch präzise angebbaren Randbedingungen, die einwirken auf die Frage des Gelingens der hinreichend zahlreichen Fortpflanzung. Eben das aber, und das ist das, was Weismann fasziniert, scheint die Natur quasi mit einzukalkulieren, wenn sie die durchschnittliche Lebensdauer der Lebewesen einer Art entstehen lässt. Entscheidend ist, so weiß man, dass die Natur nicht etwa jede Art so lange leben lässt, wie es nur irgend geht, sondern sie gibt sozusagen nicht mehr Zeit als zur Arterhaltung nötig. Und irgendwie scheint es da ein Kalkül zu geben, wo einerseits die physiologische Seite, wie häufig, wie lange sind in dieser Art die Exemplare fruchtbar und so weiter, und andererseits aber auch die Faktoren, die einwirken auf das Sterben des Nachwuchses und dergleichen, miteinander verrechnet werden, sodass dieser interessante, für die Arten so unterschiedliche Wert herauskommt. In Weismanns Worten, Zitat: Es folgt der auf den ersten Blick überraschende Satz, dass die Tendenz der Natur nicht etwa darauf ausgeht, den Individuen im reifen Zustand ein möglichst langes Leben zu sichern, sondern im Gegenteil darin, die Fortpflanzungs- und damit also auch die Lebensdauer so kurz zu normieren als nur irgend möglich. Zitat Ende. Es herrschte, wenn wir diesen Gedanken folgen, also eine Art Regel des minimalen Aufwandes. Nicht mehr Individualleben als nötig. Die Zerstörungsrate der Brut großer Vögel etwa ist sehr hoch. Dem entspricht, dass die Steinadler und die Geier lange leben, erstaunlich lange leben. Tiere, die sehr fruchtbar sind und deren Junge auch vielfach überleben von den normalen Randbedingungen her, leben viel kürzer. Maus, Kaninchen, Schwein oder ganz besonders deutlich bei den Insekten. Bei den Insekten zeigt sich auch, dass das Erwachsenenstadium, die Periode, in der die Fortpflanzung ja überhaupt nur möglich ist, nach einer unter Umständen sehr langen Zeit des Larvendaseins sehr, sehr kurz sein kann. Als besonders schlagenden Beweis für seine These führt Weismann schließlich die Bienen, Wespen, Ameisen und Termiten an. Hier nämlich leben Weibchen und Männchen unterschiedlich lang, signifikant unterschiedlich lang. Und dies lässt sich wiederum im Blick auf die Art ihrer Fortpflanzung aus Weismanns Sicht gut einpassen in seine Hypothese. Die weiblichen Bienen und Ameisen sind für die Brutpflege zuständig und leben im Schnitt mehrere Jahre lang. Die männlichen Tiere hingegen haben keine andere Funktion für die Reproduktion des Bienen- und Ameisenstaates, bei den Termiten ist es wohl auch so, als den Vollzug des Geschlechtsverkehrs selbst. Sie haben eine Lebenserwartung von nur wenigen Wochen. Nicht, weil es ihnen an Nahrung fehlte oder weil sie von ihren Artgenossinnen verdrängt würden, sondern auch im Laborexperiment. Also auch im Laborexperiment leben die männlichen Bienen und Ameisen und so weiter eben nur diese spezifische, typische, durchschnittliche Zeit lang. Wann der Tod im Durchschnitt ansteht, hätte also einen auf die Reproduktion der Art bezogenen Sinn. Es gibt eine Funktion der Lebensdauer und eine direkt auf die Fortpflanzungsfrage bezogene, auf die Fortpflanzungsaufgabe bezogene Funktion des Todes. Weismann setzt seine Überlegung nun fort, und zwar mit der schlichten Frage: Warum gibt es ihn überhaupt, den Tod? Und nicht vielmehr nicht. Die Vermutung, der Tod sei aus physiologischen Gründen notwendig, etwa weil es da so etwas gibt wie eine Abnutzung der Zellen, aus denen das Exemplar besteht, sieht Weismann durch die moderne Zellforschung, also wohlgemerkt, wir bewegen uns im 1880, aber also an dem Punkt würde man wahrscheinlich heute modifizieren, aber nicht vollständig widersprechen. Also die Vermutung, dass die Zellen sich abnutzen und deswegen das Individuum nun mal schlechterdings sterben muss, sieht Weismann durch die moderne Zellforschung erübrigt. Denn nachweislich können sich Zellen im lebenden Organismus über Jahre hinweg problemlos regenerieren und durch neue ersetzen. Also der Körper des lebenden Individuums besteht keineswegs aus ein und denselben Zellen, die dann irgendwann mal abgenutzt sind, sondern es findet eine permanente Reproduktion statt und es sind zum Teil sehr, sehr viele Generationen von Körperzellen, die eine Generation frisch wie die andere das ganze Leben über den Körper ausmachen. Der Tod hätte also, so weiß man, wohl keine Ursache im Zellenleben selbst, sondern der Tod muss, das ist Weismanns Folgerung, tatsächlich aus einer den Zellen gewissermaßen eigens auferlegten Begrenzung ihrer Vermehrungsfähigkeit resultieren. Im Prinzip, so weiß man, sehe er keinen Grund, warum der Organismus nicht auch ewig funktionieren könnte. Halten wir kurz inne und machen uns klar, wie abenteuerlich dieser Gedanke in der Tat ist, den Weismann hier ausspricht. Der Biologe formuliert die These, dass der Tod physiologisch in keiner Weise notwendig wäre, sondern lediglich eine evolutionär nützliche Lösung darstellt. Nützlich ist der Tod deshalb, so erläutert Weismann weiter, weil ewig lebende Individuen auf die Dauer wohl zunehmend äußere Schäden haben würden. Schäden also, die nicht aus der Zellstruktur resultieren, weil da irgendetwas ermüden würde oder sich abnutzen, sondern Schäden, die aus dem Verhalten, aus dem Zusammenleben und so weiter entstehen würden. Fortpflanzung ist, also interessanterweise bringt er nicht direkt ein mengenmäßiges Argument, das wäre natürlich ein weiteres Argument, wenn alle Individuen ewig leben würden. Also dazu kommen wir schon, warum systematische Gründe hat, dass er dieses Argument nicht bringt. Der Tod ist auf jeden Fall, sagt Weismann, nützlich, weil ewig lebende Individuen eben zunehmend äußere Läsionen, Defekte ansammeln würden. Und Fortpflanzung wäre aus dieser Perspektive auf jeden Fall notwendig, weil der Tod aus der Perspektive der Natur zweckmäßig ist. Denn abgenutzte Individuen sind wertlos für die Art, ja sogar schädlich, indem sie besseren den Platz wegnehmen. Ich glaube nicht, so bringt Weismann seine These auf den Punkt, Zitat, dass das Leben deshalb auf ein bestimmtes Maß an Dauer gesetzt ist, weil es seiner Natur nach nicht unbegrenzt sein könnte, sondern weil eine unbegrenzte Dauer des Individuums ein ganz unzweckmäßiger Luxus wäre. Zitat Ende. Aus dem Blickwinkel einer Natur, die im Prinzip auch Organismen hervorbringen könnte, die ewig leben, ist also das unbegrenzte Leben ein, ja genau genommen sind es vielleicht sogar zwei Argumente, eine Sache, die nicht zweckmäßig ist, sofern man auf die Dauer dann doch schlechter ausgestattete Individuen in Kauf nehmen müsste, wo man bessere haben kann, wenn man Fortpflanzung und Sterblichkeit hat. Und auf der anderen Seite dieses provokante Stichwort des Luxus. Also es ist schlicht überflüssig. Die unbegrenzte Dauer des Individuums wäre ein ganz unzweckmäßiger Luxus. Diese Überlegung bedeutet im Klartext, das Begrenzte, das endliche Leben, nämlich überhaupt die Tatsache, dass es Individuen gibt, Wesen mit Lebensanfang und Tod, ist weder ein gottgegebenes Faktum, noch ist es Zufall, sondern es entspringt einem ökonomischen Kalkül der Evolution. Einer Nutzenerwägung. Und mehr noch, die Tatsache, dass es Individuen gibt mit einer begrenzten Lebensspanne, korrespondiert auch mehr oder weniger direkt mit der uns vertrauten, viel zu vertrauten Notwendigkeit der Fortpflanzung. Nämlich einer Fortpflanzung in genau der Form, dass Individuen dort zusammentreffen und mit einer bestimmten, durchschnittlich stabilen Frequenz sich zweigeschlechtlich vermehren. Das ist ein weiterer Aspekt von Weismanns Überlegung. Das Faktum der Sterblichkeit, das Faktum, dass es überhaupt Individuen gibt, mit dieser begrenzten Lebensspanne korrespondiert Natürlich mit dem Prinzip Generativität. Wenn die Individuen ewig wären, gäbe es nicht die Fortpflanzung in dem Sinne, wie wir sie kennen. Oder jedenfalls macht die Form der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung, also zwei Exemplare treffen zusammen, um dann sich fortzupflanzen, nur vor dem Hintergrund der Sterblichkeit überhaupt Sinn. Diesen Aspekt, dass Sterblichkeit und der Fortpflanzungsmodus der Zweigeschlechtlichkeit logisch eng zusammenhängen, vertieft Weismann dann in seinen Überlegungen noch weiter. Keineswegs alle Organismen seien ja sterblich, stellt er fest. Sein Beispiel, die Amöben, Einzeller, die sich durch Abschnürung eines Teils ihrer selbst vermehren. Meistens fasse man diesen Prozess so auf, so weiß man, als sterbe hier die große alte Amöbe im Moment der Teilung, also wenn sich der Amöbenkörper einschnürt und eine zweite Amöbe oder zwei Amöben resultieren. Meist fasse man diesen Prozess so auf, als sterbe hier die große alte Amöbe und bringe zwei neue Junge aus sich hervor. In Wahrheit aber, so überlegt weiß man, kann man hier doch nicht von einem Tod reden. Zitat: Wo ist denn die Leiche? Was stirbt denn ab? Nichts stirbt ab, sondern der Körper des Tiers zerteilt sich in zwei nahezu gleiche Stücke von nahezu gleicher Beschaffenheit, von denen also jedes dem Muttertier vollkommen ähnlich ist, von denen jedes wie dieses weiterlebt und sich später wie dieses wieder in seine zwei Hälften teilt. Hier kann doch höchstens im figürlichen Sinne von Tod die Rede sein. So weiß man. Nach Weismann sehen wir bei den Amöben im Grunde, wenn wir richtig hinsehen und diese Projektion, das handele sich um einen Tod im strengen Sinne des Wortes, wenn die Zelle sich teilt, zurückstellen, dann sehen wir bei den Amöben, Zitat, die Kontinuität des Lebens in gleicher Form. Der Einzeller sei nicht zuletzt einfach zu simpel aufgebaut, um zu sterben. Das ist ein weiteres Argument. Also, wie soll man das, was tot ist, mit Blick auf einen Einzeller überhaupt sozusagen definitorisch applizieren, wenn man den Tod des größeren physiologischen Individuen natürlich auch sozusagen als etwas, das physiologisch von innen heraus passiert, bestimmen will. Der Einzeller besteht aus einer einzigen Zelle. Entweder existiert die oder aber nicht. Entweder ist die unverletzt oder sie existiert, also sie ist nicht mehr existent, weil sie vollkommen untergeht. Und das geschieht in der Regel nur durch äußere Gewalt. Also durch physische Zerstörung der Zelle, was weiß ich, mechanisch, durch einen Schlag außen drauf oder wie auch immer. Tod in dem Sinne, wie wir das kennen, also was wir natürlicher Tod nennen, eines komplexer zusammengesetzten Organismus, lässt sich eigentlich auf den Einzeller als Konzept überhaupt nicht anwenden. Die Alternative heißt also, wenn wir den Einzeller genau betrachten, so weiß man, schlicht entweder vollkommene Integrität oder aber vollkommener Untergang durch äußere Gewalt. Auch deswegen sieht Weismann sich bestätigt mit seiner Vermutung, dass der Fall der Amöbe uns die Kontinuität des Lebens in gleicher Form vorführt und nicht sozusagen eine reduzierte Form von Sterben und Geborenwerden, wie wir das von komplexeren Lebewesen kennen. Erst das komplexe Wesen mit einem vielzelligen inneren Zusammenspiel kann nach Weismann im strengen Sinne des Wortes sterben. Der Tod wäre also aus dieser Perspektive eine gleichsam späte, evolutionär gesehen späte, nämlich mit der Entstehung der komplexen Wesen verbundene evolutionäre Errungenschaft. Auch in dieser Hinsicht eine Ausnahme. Wir haben also zwei Überlegungen. Zum einen sagt Weismann, von der Zelle her gesehen wäre im Prinzip jeder Organismus ewig lebensfähig. Es muss einen eigens von der Evolution eingerichteten Mechanismus geben, der die Lebensdauer begrenzt. Und zum Zweiten weist er darauf hin, dass ja keineswegs alle Lebewesen so etwas wie Tod und Fortpflanzung im Sinne einer der Entstehung neuen Lebens, neuer Generationen haben, sondern dass es diesen Fall der Einzeller gibt, in denen eigentlich ein einziges Leben sich durchkontinuiert, ohne Tod. In der Frage nach der Beschaffenheit der einfachen Zelle steigt der Aufsatz über die Dauer des Lebens noch tiefer ein, und auch der 2 Jahre später erschienene Text über Leben und Tod betrachtet jetzt vor dem Hintergrund dieser kühnen Thesen die Zellebene noch näher. Der entscheidende Punkt ist, aus Weismanns Sicht finden wir, wenn wir die Zellebene betrachten, tatsächlich ein Leben ohne Tod. Es gibt da auf der einen Seite die Einzeller, die Amöbe war das Beispiel. Hier kann man von einem natürlichen Tod nicht reden, es gibt nur den Fall der Zerstörung. Und die Vermehrung erfolgt durch Teilung. Das arbeitet, weiß man jetzt relativ gründlich heraus. Man kann nicht sagen, dass nach einer Zellteilung das eine Teilstück älter und quasi die Mutterzelle sei, das andere aber neu auf der Welt und jünger. Und man kann auch nicht sagen, dass die Mutterzelle insgesamt gestorben sei und die beiden neu entstehenden Zellen quasi neugeborene, neu entstandene junge Zellen wären. Weismann verteidigt diese These gegen Einwände des Biologen Götte, der jetzt nach dem 82 erschienenen Aufsatz Weismanns mit einem Gegenargument kommt. Götte will den Tod doch auf die Phasen der Zellteilung anwenden. Jetzt gibt es also eine Debatte um diese Frage. Götte bringt quasi ein Identitätsargument. Im Laufe der Zellteilung werde der Zellinhalt, bevor die Zelle sich sich dann endgültig teilt, zum Keim, wie er sagte. Also der Zellinhalt verwandelt sich, die Zelle in Vorbereitung auf die Zellteilung verändert sich, und vor diesem Hintergrund, so Götte, komme es dann bei der Teilung zu einer Verjüngung. Und die zerteilte Zelle sei eben nicht mehr dasselbe Individuum wie die unzerteilte Zelle vorher. Insofern, so Götte, gehe die Zellteilung eben doch mit Tod und Neuanfang einher. Weismann hält diesen Argumenten einen anderen, vielleicht kann man sagen materialistischen, vor allem aber, und das ist jetzt für uns interessant, nicht identitätsbezogenen, sondern auf den Lebensprozess bezogenen Begriff von Tod entgegen. Der Tod, definiert Weismann, sei derjenige Stillstand des Lebens, dem eine Wiederaufnahme des Lebens, sei es im Ganzen, sei es in einzelnen Teilen, auf die Dauer nicht nachfolgen kann. Der Tod sei, kurz gefasst, der definitive Stillstand. Insofern kann Götte dieses Phasenmodell, wo der Tod dann in dieser Übergangsphase der Zellteilung besteht, wo danach dann aber zwei Lebenswege, Zellen unmittelbar entstehen, nicht berechtigt vom Tod sprechen. Wenn Götte, so weiß man weiter, im Übrigen schon die Zellteilung als Tod und im Übrigen, das macht Götte auch, die Fortpflanzung als unmittelbare Todesursache bewerte, wie wolle Götte denn dann die physische Zerstörung einer Zelle, etwa der Amöbe, durch äußere Gewalt benennen? Sei dieser stoffliche Tod, der ja offenkundig etwas anderes sei und im Gegensatz zur Phase der Zellteilung dann auch endgültig, dann ein zweiter Typ von Tod? Eine solche Verdopplung des Todesbegriffes, so weiß man, sei völlig unsinnig. Der Tod sei eben nichts anderes als der unwiederbringliche Verlust des Lebens. Und damit ist seine Position klar: einfache Zellteilung, asexuelle Fortpflanzung ohne Befruchtung, wie sie bei ganz einfachen Wesen und ja auch bei der Pflanze der Fall ist, bei der Pflanze meistens der Fall ist. Diese Form der Zellteilung ist eine todlose Form der Vermehrung. Sterben im präzisen Sinne des Wortes können nur differenzierte, zusammengesetzte Organismen. Weismann betrachtet nun diese komplexeren Organismen noch näher, also diejenigen, welche Individuen ausprägen und tatsächlich ein endliches Leben und einen Tod kennen. Das ist jetzt eine letzte Pointe seines Modells oder seiner Perspektive. Diese Lebewesen, so weiß man nämlich, bestehen aus Körperzellen. Und diese Körperzellen sind offenkundig sterblich. In ihnen scheint jene ungefähre Begrenzung der Generationenzahl, also der Zahl der regenerierbaren Generationen im Laufe der Existenz dieses einen Körpers, irgendwie eingebaut. Also die Körperzellen sind so beschaffen, dass man sagen muss, sie tragen den Keim des Todes in sich. Das ist seine durchaus pathetische Formulierung. Und kann man jetzt nochmal ergänzen, das ist dann eine Art typische Spanne. Das ist beim Bienenmännchen anders als beim Bienenweibchen und das ist bei den Bienen anders als beim Pferd und als beim Menschen und so weiter. Eine Besonderheit aber, nämlich eine Ausnahme von dieser Regel, dass die Zellen der komplexen Organismen diesen artspezifischen Keim des Todes in sich tragen, gibt es, so hebt Weismann jetzt hervor, und dieser Ausnahmefall sind die Keimzellen der höheren Organismen. Also die Samenzellen und die Eizellen, die als die unmittelbaren Träger der Fortpflanzung im Sexualakt weitergegeben werden. Worauf Weismann hier empirisch abhebt, ist die Beobachtung, dass beim sexuell sich fortpflanzenden Organismus die Keimzellen, aber eben nur die Keimzellen, einzellig sind. Ei- und Samenzellen unterscheiden sich aus Weismanns Sicht in dieser Hinsicht grundsätzlich von normalen Körperzellen. Sie sind, so die Deutung Weismanns, weil sie einzellig sind, anders als der Rest des Körpers eines sterblichen Tiers. Und zwar sind sie in der Hinsicht anders, dass die Keimzellen vom unsterblichen Zelltyp sind. Die Keimzellen ähneln also gewissermaßen der Amöbe, bezogen auf die Todesfrage. Sie sind in ihrer Lebensdauer nicht in der gleichen Weise begrenzt wie die Körperzellen. Die Begrenzung der Lebensdauer beträfe also zwar den Organismus, aber der Stoff, mit dem sich die Organismen fortpflanzen, wäre etwas Besonderes. Im Inneren könnte man etwas allgemeiner formulieren, im Inneren des sexuellen Mechanismus wäre ein Stück Ewigkeit des Einzellerlebens doch noch aufgehoben. In der Keimsubstanz bleibt der Tod gewissermaßen außen vor. Zweigeschlechtliche Fortpflanzung und Tod gehören aus der geschilderten Sicht erkennbar unmittelbar zusammen. Ist die Sexualität aber entwicklungsgeschichtlich gesehen eine Folge der Sterblichkeit, rettet die zweigeschlechtliche Fortpflanzung sozusagen den Bestand der Art, nachdem der Tod über die komplexeren Lebewesen gekommen ist, war also erst die Sterblichkeit der Körperzellen und der Organismen und dann die Sexualität als Lösung des Fortpflanzungsproblems, oder ist der Tod die Folge jenes kombinatorischen Fortpflanzungsweges, der darin besteht, dass nur zwei Exemplare einer Art gemeinsam Leben kontinuieren können? Auch in dieser Frage argumentiert Weismann gegen seinen Kontrahenten Goethe, der den Tod als immer schon vorhandene Konstante allen Lebens ansieht und infolgedessen auch die Fortpflanzung nur als Folge der Existenz des Todes interpretiert. Weismann hält dagegen. Nach Weismann ist der Tod Folge der Erfindung der sexuellen Fortpflanzung durch die Natur. Und zwar ist der Begründungszusammenhang der schon angeklungen ist, jenes Luxusargument. Das Weiterleben der Körperzellen und des ganzen Organismus ist dank sexueller Fortpflanzung schlicht verzichtbar. Jedenfalls von dem Zeitpunkt an, nach welchem eine hinreichend ergiebige Fortpflanzung normalerweise erfolgt ist, inklusive möglicherweise noch irgendwie Aufzucht der Brut oder irgendwas Leeren oder dergleichen, spätestens dann ist Sterblichkeit sozusagen eine zweckmäßige und auch dieser Vorstellung vom minimalen Aufwand der Natur, also eine sozusagen eine sinnvolle Verknappungsoption, die von der Evolution ergriffen wird. Hinter diesem Geschehen steht natürlich so etwas wie die Gesamtbilanz der Arterhaltung vor dem Hintergrund des darwinschen Modells des Zusammenspiels von natürlicher und sexueller Selektion. Die nächste Ursache des Todes, so fasst Weismann zusammen, ist in der Tat die Fortpflanzung. Die fernere und tiefere aber ist die Normierung der Lebenskräfte auf die Dauer und die Leistungen der Fortpflanzungsperiode. Ende des Zitats. Wir sehen deutlich an den Details der Argumentation, insbesondere was diese These mit der Einzelligkeit angeht, dass Weismann Anfang der 1880er Jahre noch vor dem Bekanntwerden der Mendelschen Gesetze schreibt und dass er auch die Details der Keimzellentstehung so noch nicht berücksichtigt, die später das Bild von der Besonderheit der Keimzellen vervollständigen werden. Also die Teilung, die Reifeteilung, mit der dieser spezifische Zelltyp sich im Körper bildet. Auch wenn man also vom erbbiologischen, heute genetischen Standpunkt allerlei zeittypische Schwächen seines Ansatzes erkennen kann, muss man aber wahrscheinlich schon zugestehen, Weismann hat ein Modell von Vererbung vor Augen, beziehungsweise ein Stück weit formuliert er dieses Modell auch originär aus, das unserem heutigen Modell in den Grundzügen durchaus entspricht. Allein durch Vermittlung und Fortbestand des Inhaltes jener besonderen Zellen, der Keimzellen, die vom sonstigen Organismus der Individuen getrennt funktionieren und etwa durch erlernte Eigenschaften des Individuums völlig unbeeindruckt bleiben, findet die zweigeschlechtliche Fortpflanzung statt. Das Leben der Art kontinuiert sich in diesem Prozess quasi in einer Kombinatorik, die ihrer auf imponierende Weise klare Regelung, auch was die Quantitäten angeht, hat. Also Quantitäten, die reguliert werden durch die Kombination der Faktoren Lebensdauer, mit Darwin müssen wir jetzt sagen, wahrscheinlich sagen, Zerstörungsrate, also sozusagen Lebensumstände bedingter Ausfall von so und so viel Exemplaren im Bereich des Nachwuchses und so weiter. Weismann ist kein großer und wirkungsvoller Philosoph. Und auch als Naturwissenschaftler wurde er zu seiner Zeit und auch später längst nicht so viel gelesen wie Darwin. Es ist jetzt also schon, wenn man so will, ein Stück weit ein rausgezoomter Text, der nicht in so hohem Maße auch populär wirksam geworden ist, wie die Schriften von Darwin, die wirklich das Europa des 19. Jahrhunderts zutiefst erschüttert haben. Gleichwohl ist er nicht nur für die Geschichte der Fachwissenschaft relevant, sondern in hohem Maße symptomatisch und, ich sag mal, jetzt auch nicht vollständig unbekannt, aber mit seinem Namen sind tatsächlich diese, wenn man so will, Ausformulierungen eines biologischen Todeskonzepts eng verbunden. Lassen Sie mich zwei Momente festhalten, in denen die von Weismann formulierte Sicht der Dinge tatsächlich für den Diskurs des biologischen Lebens und eines vor dem Hintergrund eines biologischen Lebenskonzeptes neu entstehenden Todeskonzepts relevant sind und möglicherweise nicht nur im 20. Jahrhundert, im Laufe des 20. Jahrhunderts, sondern womöglich bis heute auch noch Wirklichkeitsmächtigkeit haben. Zum einen sehen Sie bei Weismann die ins Ungeheure wachsende Bedeutung, welche die Fortpflanzung, und zwar die physische Seite der Fortpflanzung, für die Todesproblematik erhält. Noch enger als bei Darwin werden in Weismanns Todestheorie die Notwendigkeit des Sterbens, der Tod also und die Notwendigkeiten der zweigeschlechtlichen Sexualität aneinander gebunden. Und das geht bis in die Substanz hinein. Das ist ja ein faszinierendes Detail an Weismanns Modell. Samenzellen und Eizellen bestehen aus einem todlosen Stoff, während der ganze Rest des Individuums dem Tod geweiht ist. Man ist hier beinahe versucht, von einer Sexualisierung des Todes zu sprechen, weil nämlich auch parallel von einer Sexualisierung des Lebens. Also Sexualisierung jetzt bezogen auf den Fortpflanzungsakt, aber natürlich auch also bezogen auf diese Frage der Generativität, die an der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung dranhängt. Das Leben als solches ist mit Weismann todlos. Auch das eine ganz wichtige konzeptionelle Weichenstellung. Das Leben als solches ist todlos. Es ist dauernd. Es ist eine vollkommene Kontinuität, wie es an der einen Stelle, die ich zitiert habe, hieß. Und das betont Weismann in der Tat durchgehend. Ich behaupte jetzt, auch wenn wir inzwischen eine andere Vorstellung von der Feinmechanik der Zelle und der Vererbung haben, dieser Grundgedanke eines Kontinuums des Lebens, in welches der Tod quasi nachträglich eingetragen ist, als eine nützliche Zusatzerfindung, könnte man überspitzt sagen, als eine Sonderlösung allein für die höheren Organismen, diejenigen, die eben die zweigeschlechtliche Fortpflanzung pflegen, dieser Grundgedanke prägt die Perspektive der Lebenswissenschaften bis heute. Wenn Sie etwa den Diskurs betrachten, der sich heute rund um die unbegrenzten Wachstums- und Wandlungsfähigkeiten der embryonalen Stammzellen gebildet hat, so hat dieser Diskurs durchaus ähnliche Züge. Also es erinnert einiges an diese pathetische Beschreibung, die Weismann von den Keimzellen gibt, als Zellen, die sozusagen aus sich heraus, als Zelltyp, diese Ewigkeit potenziell enthalten. Bei den Stammzellen gibt es ja eine ähnliche Erwartung. Sie erscheint als gleichsam eine ewig junge Substanz, die embryonale Stammzelle. Sie erscheint als das beliebig differenzierungsfähige Leben. Und könnte man sich diesen Zelltyp biotechnisch wirklich handhabbar machen, gefügig machen gewissermaßen, so lassen sich die biologischen Uhren ein Stück weit zurückdrehen. Das ist ja auch eine Vision, die in Szenarien der Stammzellforschung durchaus eine Rolle spielt. Gerade in dieser todestheoretisch aufgeladenen Metapher von einem Zurückdrehen einer Art Lebenszeituhr schießen die zahlreichen Vorstellungen von neuen Möglichkeiten, nicht nur der Therapie, sondern auch der Lebensverlängerung durch humane Stammzelltechnologie heute zusammen. Tod und Sexualität hängen also auch in solchen Vorstellungen durchaus in ähnlicher Weise eng zusammen, wie wir es hier bei Weismann finden. Und eines der leitenden Phantasmen ist die Vorstellung, dass man in den Fortpflanzungsstoffen selbst gewissermaßen den Schlüssel zur Ewigkeit irgendwo finden könnte. Also den Schlüssel zur Überwindung der Sterblichkeit auch der Individuen. Dieser Gedanke macht natürlich nur Sinn vor dem Hintergrund, dass man die Überwindung der Sterblichkeit überhaupt für möglich hält. Und das ist eben durch diese auch grundsätzliche weichenstellende Perspektivierung, dass das Leben im Prinzip als zelluläres Leben erstmal todlos ist, schon immer gleich mitgedacht. Neben diesem, wie wir an Darwin und Weismann sehen können, der modernen Biologie durchaus schon aus der Zeit ihrer Entstehung im 19. Jahrhundert mitgegebenen Phantasma einer Überwindung der Sterblichkeit, gibt es da noch einen zweiten Punkt, auf den ich noch einmal ausdrücklich hinweisen will. Wir hatten schon im Zusammenhang mit Darwin von einem Verblassen, von einer Art Herabstufung des Todes der Individuen gesprochen. Das Leben, Überleben oder aber Aussterben der Art schien fast zentraler als das Leben und der Tod des Individuums, das auch terminologisch nun quasi konkurrieren muss. Denn bei Darwin ist auf der Individualebene gar nicht mehr von Tod, sondern nur noch von Zerstörung, Vernichtung die Rede. Wie steht es nun um den individuellen Tod, wenn man die Weismannsche Sicht der Dinge einnimmt? Er wird bei Weismann nicht nur erneut als nützliche Einrichtung beschrieben. Dass der Tod nützlich sein kann, das hatte ich schon erwähnt, ist auch nicht Darwins Erfindung, sondern das hatten wir etwa schon bei dem Bevölkerungsstatistiker Malthus, der mit ökonomischen Argumenten eine gewisse Sterblichkeit auch in menschlichen Populationen für nützlich erklärt, weil wir sonst auf der Ebene von Lebensmitteln und ökonomischer Wohlfahrt ein Überbevölkerungsproblem hätten, wie wir modern sagen würden. Nicht nur diese Grundeinsicht, dass der individuelle Tod unter der Perspektive einer nützlichen Einrichtung, die er vielleicht auch ist, zumindest auch ist, beschrieben werden kann, ist der Weismannsche Blickwinkel interessant, sondern der individuelle Tod wird bei Weismann nun auch von seiner entwicklungsgeschichtlichen Entstehung her zu einer Art sekundärem Phänomen herabgestuft. Er ist tatsächlich im strengen Sinne des Wortes nachträglich eingeführt worden, als zusätzliche Einrichtung. Er ist damit, wenn man so will, gar kein Gegenüber des Lebens mehr. Nichts, was man zwingend mitdenken muss, wenn man Leben denkt oder Leben sagt, sondern der Tod ist nur in bestimmten Fällen bei den sexuell sich fortpflanzenden Tieren etwas, was das Leben überhaupt kennen muss. Der Tod ist nachträglich auch im logischen Sinne. Wir können uns mit der durch Weismann skizzierten Konzeption einer vollkommenen zellulären Kontinuität der Lebenssubstanz einen Begriff von Leben, nämlich von biologischem Leben, denken, der vollständig auf den Gegenbegriff des Todes verzichten kann. Wenn wir noch einmal an das Todesverständnis der griechischen Antike, auch der epikureischen oder der stoischen Ethik oder dann auch an das christliche Todesverständnis zurückdenken oder auch wenn wir zurückdenken an jene immer nüchterner werdenden Endlichkeitsperspektiven der Neuzeit und der Aufklärung, wenn wir schließlich auch noch einmal an die Romantik denken, mit ihrem emphatischen Ineinander, dieser Philosophie, der Polarität von Tod und Leben, die notwendig aufeinander verweisen und sei es als existenzielle Zerrissenheit, als Dialektik oder wie auch immer, wenn wir uns dies alles klar machen, dann sehen wir, was für einen dramatischen Einschnitt die geschilderte neue biologische Perspektive für das europäische Denken des Todes bedeutet. Dass auf die Ebene des Gattungs- und des Zellenlebens hoch oder herunter transformierte Endlichkeitsthema löst sich quasi auf. Es gibt da zunächst einmal ein ganz allgemeines stoffliches Leben und dieses ist ein, auch begrifflich gesehen, also auch logisch gesehen, ein Großkonzept geworden, das in dem Sinne kein anderes seiner selbst mehr enthält, also keinen Gegenbegriff enthält, das den Tod zunächst einmal gar nicht kennt. Und alles Reden der Menschen von Sterblichkeit, von der Faktizität des Todes und so weiter, ist ein Sonderfall. Ein Sonderfall, der insbesondere den Homo sapiens bewegt und ansonsten alle anderen sich zweigeschlechtlich fortpflanzenden Wesen, die ja aber bis auf den Menschen über dieses Faktum nicht nachdenken. Sofern wir biologisches Leben sind, ist der Tod nicht mehr wirklich ein Gegenbegriff zum Leben. Das Leben fordert diesen Begriff nicht mehr und allenfalls auf der Ebene der individuellen Existenz oder auch aus dem Blickwinkel sozusagen einer menschlichen Perspektive taucht das Todesproblem als Problem für sich auf, könnte man sagen. Zu diesem Wandel, zu dieser neuen Generalkategorie des stofflich-biologischen oder vielleicht sollte man auch sagen biostofflichen Lebens, könnte man natürlich auch mit Blick auf das Leben eine ganze Menge sagen. Beschränken wir uns hier aber auf den Tod. Tatsächlich gibt es in der Literatur, die sich mit Todestheorien beschäftigt, die übrigens interessanterweise normalerweise die Biologiegeschichte gar nicht so besonders prominent mit in den Blick nimmt. Es gibt in der Literatur zum Thema Todestheorien, Sicht auf den Tod und auch zum Thema Umgehen mit dem Tod, was die Moderne angeht, eine Diagnoseformulierung, die lautet, es gab oder es gibt in der Moderne ein Verschwinden des Todes. Und in der Tat korreliert dieser Befund mit diesen starken Texten von Weismann ganz sinnfällig. Wo der Tod kein direktes logisches Gegenüber des Lebens mehr ist, da scheint es nicht nur leichter, die Tötung von Menschen als bloßes Ausmerzen unnützen Lebens oder als Lebensvernichtung zu betrachten, sondern da ist es quasi die ganze Kontur des Todes, die sich ändert. Und dass der Tod in gewisser Weise sozusagen trivialisiert wird durch den Wegfall seines direkten Bezugs aufs Leben, legt sich zumindest so als großtheoretische Vermutung unmittelbar nahe. Das lässt sich eben, wenn man den Kulturwissenschaftlern, den Soziologen und so weiter folgt, für die Moderne, das bedeutet in dem Fall gerade für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und fürs 20. Jahrhundert, auf vielen Ebenen beobachten. Die Symbolisierungen des Todes, etwa als ein Jemand oder überhaupt als das große Andere, das große Dunkel etc., also diese Symbolisierungsweisen, die wir aus der Romantik noch kennen, verschwinden im Laufe des 19. Jahrhunderts. Der Tod ist quasi oder scheint quasi keine gesonderte Sache, kein gesondertes Phänomen mehr, sondern er wird zunehmend, man könnte das sagen, eine Radikalisierung der kantischen Perspektive vielleicht, er wird zunehmend nur noch als ein Mangel an Leben, als ein Lebensende gesehen. Diese Diagnose vom modernen Verschwinden des Todes, das Stichwort stammt meines Wissens von dem französischen Kulturhistoriker Philippe Ariès, diese Diagnose fällt sicherlich nicht auf allen Ebenen gleich aus. Und bei solchen Großdiagnosen muss man auch immer vorsichtig sein. Aber es gibt doch eine ganze Fülle von materiellen Anhaltspunkten, wie gesagt, auf sehr verschiedenen Ebenen. Ich hatte den Ariès auf der Literaturliste auch genannt, die ich am Anfang mal rumgegeben habe, und er steht, glaube ich, auch in unserem Semesterapparat. Also wenn Sie da mal reinschauen wollen, bei Ariès findet sich eine Menge an kulturgeschichtlichen Beobachtungen, die diesen Wandel des modernen Todes betreffen und auch, wenn man so will, diese Vermutung von einem Verschwinden oder jedenfalls von einer Verwandlung hinein in einen solchen Negativbegriff, also Ende von Leben, Mangel von Leben oder dergleichen zu belegen scheinen. Ariès hat die modernen Umgangsformen mit Tod und Sterben untersucht. Er hat etwa die Verarmung, was die Rituale angeht, rund um Tod und Sterben beschrieben. Sehr sinnfällig ist insbesondere der Umgang mit dem Leichnam. Der Leichnam als ganz spezifisches Phänomen, als ganz spezifische, wenn man so will, exorbitante Sache, verliert seine besondere Bedeutung in der Moderne fast ganz. Das ist eine Bedeutung, die er über Jahrhunderte und Jahrhunderte hatte, die über Jahrhunderte zu wechselnden Formen von Totenkult geführt hatte. Heute sieht es so aus, als abstrahiere der Umgang mit dem Tod zunehmend von der Leiche oder vom Leichnam. Und er vervielfältigt sich auch, dieser Umgang, was auch Bedeutungsverlust anzeigt. Also es gibt äußerst unterschiedliche Herangehens- und Umgangsweisen. Vieles ist erlaubt, vom, ich sag mal, gänzlich bagatellisierenden bis zu verschiedenen Formen der individuellen Aufwertung, die aber dann eben sehr individuelles, sozusagen an private Sichtweisen gebundenes Gepräge nur trägt. Interessant sind einige Punkte, wie meinetwegen, also jetzt etwas willkürlich rausgegriffen, aber eben doch interessant, die Feuerbestattung. Sie wird in der Tat Ende des 19. Jahrhunderts intensiv diskutiert und eingeführt. Sie gilt in dieser Zeit als modern und wird von naturwissenschaftlich inspirierten Lebensreformern ausdrücklich als hygienisch, aber auch als die dem bloß stofflichen Status des Lebensendes angemessen nüchterne Lösung gewissermaßen gefordert. Also die Diskussion über die Feuerbestattung ist tatsächlich ein Politikum in dieser Zeit. Und da können wir sehr schön, also ich bin da sehr vorsichtig, aber sagen wir mal rein projizieren, dass da eine Passung besteht zu solchen Überlegungen wie denen von Weismann, in denen diese Nachträglichkeit und in gewisser Weise auch Nachrangigkeit nicht nur des Todes des Individuums, sondern des Todes überhaupt gegenüber dem Leben grundgelegt ist. Man kann diese sehr facettenreiche und übrigens in der Forschung auch vielfach in der Diskussion befindliche Veränderung des Umgangs mit dem Tod im 20. und 21. Jahrhundert als Verlust des Todes betrachten oder jedenfalls als eine dramatische Veruneindeutigung, also einen Konturverlust zumindest. Man könnte diese moderne Tendenz natürlich auch positiv ausdrücken, also anders formulieren. Der Tod, könnte man sagen, firmiert weniger als Tod, vielleicht auch kaum als Tod heutzutage, denn er ist heute eben nur mehr selbst ein Stück Leben. Die Sterblichkeit selbst ist ja eigentlich auch nur Leben, ein bestimmtes Gesicht des Lebens. Eine Art innerer Selbstbegrenzung des Lebens. Damit sind wir wieder beim Weismannschen Modell. Eine Selbstbegrenzung, die im Prinzip keinen anderen Sinn hat, als den Lebenserhalt auf der Ebene der Art gut zu organisieren. Es geht also um eine eigentümlich paradoxes in sich selbst verwickelte Vorstellung von Leben. Das Leben selbst optimiert seine eigene Reproduktion dadurch, dass es so etwas wie den Tod einführt und die sexuelle Fortpflanzung, also diesen Typ von Generativität und begrenzter Existenz von Individuen, der uns so vertraut ist. Wir wären damit in der Tat bei dieser engen Verklammerung der Frage nach dem Tod und der Frage nach der Dominanz des Lebens, des biologischen Lebens, des biologisch modellierten Lebens, vielleicht sogar einer Metaphysik des biologisch modellierten Lebens in der Moderne. Das Leben ist ganz erkennbar als Umfeld einer solchen Todestheorie nicht nur als etwas gedacht, das allgemein schöpferisch ist, indem es eben immer weiteres Leben hervorbringt, sondern dieses Leben wird sozusagen zu einer Dimension, in der bestimmte Kalküle wirksam sind. Kalküle, die auch die Erfindung des eigenen Endes mit umfassen können. Also die Intervalle, die Spannen, die kleinen Intervalle, in denen auf individueller Ebene geboren wird, gelebt wird und gestorben wird, wären gewissermaßen Intervalle von Leben, die jenes große Leben, also jenes tendenziell unbegrenzte Leben auf der Ebene der Art angesiedelt, aus sich heraus entlässt. Als nützlich, als optimale Form der Selbstkontinuierung. Also ein abenteuerliches Bild. Also ich will Ihnen, irgendwie ist uns das alles sehr vertraut, aber ich will Ihren Sinn dafür schärfen, wie unselbstverständlich eigentlich sowohl dieser Lebensbegriff als auch diese spezifische Modellierung des Todes überhaupt als Faktum und damit dann auch der Vorstellung der Natur, Natürlichkeit und Nützlichkeit der Funktionalität dieser individuellen Lebensspanne, in der sterbliche Existenzen sich befinden, aufscheint. Weismann selbst hat das als ein letztes Detail. Weismann selbst hat seinen eigenen Befund auch noch kurz ins Erdgeschichtliche hinein verlängert. Oder man könnte sagen, ins Kosmologische hinein. Er hat kurz spekuliert über die Frage, ob das organische Leben selbst, also das Leben insgesamt, einen Anfang und ein Ende hat oder ob es sich hier um etwas Ewiges handelt. Diese Frage legt sich ja sozusagen in nächster Stufe dann noch mal nahe, wenn man jetzt also diese These der strukturellen Ewigkeitsfähigkeit des zellulären Lebens ernst nimmt, dann ist ja die Frage, wie ist es denn jetzt überhaupt mit dem organischen Leben vor dem Hintergrund der anorganischen Seite des Kosmos. Er vermute, schreibt Weismann, dass auch das organische Leben entstanden sei und dass es dereinst ein Ende haben werde. Die geschlechtliche Fortpflanzung sei ihrerseits also nur ein epochales und nicht ein ewiges Phänomen und überhaupt das organische Leben könnte man sagen, oder könnte man vermuten, also weiß man es ja sehr vorsichtig, ist vermutlich eher ein jedenfalls nicht immer schon dagewesenes Phänomen. Das zelluläre Leben im Ganzen ist etwas Entstandenes, vermutet Weismann. Jetzt ist natürlich die Frage, wird es deswegen aus sich heraus enden oder kann es sozusagen nur durch äußere Gewalt enden? Da sagt Weismann nichts dazu. Ich spekuliere jetzt zum Abschluss mal etwas weiter, wenn wir nochmal uns der Suggestion anvertrauen, dass Weismanns Perspektive zum unausgesprochenen Hintergrundglauben der heutigen modernen Lebenswissenschaften sehr gut passt, dann könnte man vermuten, dass so wie Weismann einerseits definitiv, oder nicht definitiv, aber doch ausdrücklich die Spekulation wagt, dass das Leben als solches entstanden ist und wie er auf der anderen Seite nicht so viel sagt über die Endlichkeit des Lebens als solchen, dass wir da in der heutigen naturwissenschaftlichen Perspektive einen ähnlichen Befund haben. Die Lebenswissenschaften heute gehen auch durchweg von einem Entstandensein des Lebens aus. Gleichwohl scheint das Leben auf dieser hochtransformierten allgemeinen Ebene, im Gegensatz zu den Individuen, die sich sexuell fortpflanzen, nicht zwingend irgendeinen Erschöpfungspunkt in sich selbst eingebaut zu haben. Also wenn Sie moderne kosmologische Spekulationen betrachten, dann wird der Lebensbegriff selbst, die Vorstellung vom Leben selbst, eher so modelliert, als habe es eine ergebnisoffene Steigerung vor sich. Würde es, sagen wir, durch eine planetarische Katastrophe als Ganzes in Gefahr geraten, das Leben auf der Erde, so wäre dies kein gewissermaßen im Wesen des Lebens gelegenes Ende, das uns da blühte oder das dem Leben auf der Erde blühte, sondern es wird modelliert als so etwas wie äußere Gewalt. Also eine Katastrophe, möglicherweise sogar eine selbstverursachte ökologische Katastrophe oder dergleichen oder ein Meteoriteneinschlag oder Erderwärmung oder was auch immer oder irgendwelche Viren, die sich vermehren. Es gibt da verschiedene Szenarien. Interessant ist, wenn wir jetzt ganz den kalten Blick drauf werfen, also den todestheoretischen und den lebenstheoretischen, dass das Leben als solche auf dieser sozusagen dritten Ebene, noch jenseits des Lebens der Arten, also als das organische Leben, Kontinuum würde Weismann sagen, als solche, das mal begonnen hat, dennoch als strukturell im Großmaßstab gewissermaßen todlos modelliert ist. Hier finden wir also wieder diese moderne Perspektive eines Lebenskonzepts, das nicht seinen Gegenbegriff Tod mit Notwendigkeit bei sich führt oder heraufruft. Das Leben als solches ist für die lebenswissenschaftlich geprägte Moderne todlos, in dem Sinne, dass es kein natürliches Ende in sich eingebaut hat. Es ist also nicht nach dem Modell des komplexen Individuums mit Lebensspanne und Generativität konzipiert, sondern es ist eher nach dem Modell dieser Weismannschen Amöbe modelliert und dem Leben, das Weismann dieser Amöbe zuschreibt. Damit zur Zusammenfassung. Erstens, vor dem Hintergrund der darwinschen Evolutionstheorie formuliert die Biologie des ausgehenden 19. Jahrhunderts ausdrücklich Theoreme einer Unselbstverständlichkeit des Todes, so könnte man das vielleicht nennen. namentlich der Zellforscher August Weismann, ist es, der das biologische Leben explizit vom Gegenbegriff des Todes ablöst. Zweitens, der Tod, so Weismann, folgt nicht mit Notwendigkeit aus der organischen Zellstruktur lebendiger Wesen, sondern er hat eine spezifische, auf die Arterhaltung bezogene Funktion. Individuen leben durchschnittlich nur so lange, wie in dieser Art spezifisch für die Fortpflanzung notwendig, also in dieser Art, der dieses Individuum nun mal angehört. Der Tod entspringt also, weiß man, zieht diese Schlussfolgerung ausdrücklich, einem ökonomischen Kalkül der Evolution. Er ist eine evolutionär späte, nützliche Erfindung. Drittens, auf der Ebene der Einzeller, die sich durch Zellteilung vermehren, gibt es tatsächlich keinen Tod. So postuliert Weismann ausdrücklich. Es ist erst bei den komplexeren, zweigeschlechtlich sich fortpflanzenden Individuen möglich, dass das Individuum stirbt, und auch nur im Rahmen dieser zweigeschlechtlichen Fortpflanzung hat der Tod einen Sinn, das Konzept Tod einen Sinn. Es ist überhaupt applikabel. Dass Individuen sterben, ist also schlicht Resultat daraus, dass man sie im Rahmen der Arterhaltung vor allem zur Erzeugung der gleichbleibend richtigen Menge von Nachkommenschaft braucht. Womöglich noch enger als bei Darwin sind damit in Weismanns Todestheorie das Warum überhaupt des Todes und die Fortpflanzung sind der Tod und die Sexualität, wie überhaupt die Zweigeschlechtlichkeit, aneinander gebunden. Viertens, aus Weismanns Sicht ist das Leben auf der Zellebene tatsächlich ein todloses Kontinuum, wie es an der einen Stelle hieß, das sagt er mehrmals, aber. Und diese Vorstellung hat Konsequenzen. Die eine, sind nur die sexuell sich fortpflanzenden Wesen mit dem Schicksal des Todes geschlagen, so hat der Tod keinerlei elementare Notwendigkeit mehr. Er ist lediglich Resultat einer Begrenzung, streng genommen einer inneren Selbstbegrenzung des Lebens um des Überlebens der Art willen. Das Leben als solches könnte durchaus todlos sein, von daher schimmert der Gedanke auf, das ist eine weitere Konsequenz, die Lebensdauer auch der differenzierten Organismen ließe sich womöglich biotechnisch entgrenzen. Eine weitere Konsequenz betrifft die Rolle der Keimzellen im Spiel von Tod und Leben. Weismann macht an der Beobachtung, dass einzig die Keimzellen im Organismus einzellig seien, die These fest, dass diese Zellen im sterblichen Körper als einzige keines natürlichen Todes sterben, also diesen Todeskeim nicht in sich tragen. Im sterblichen Organismus aller höheren Lebewesen sind also die Keimzellen die geheimnisvollen Träger und Überträger, Übermittler jener Todlosigkeit des Lebens im Ganzen. Sechstens, ist der Tod nicht länger Gegensatz des Lebens, sondern eher ein Mechanismus des Lebens selbst, so ist man schon begriffslogisch versucht, von einem Verschwinden des Todes zu sprechen. Aus dem düsteren, selbstständigen Sein des Todes früherer Epochen wird in der Moderne ein bloßes Lebensende. Im 20. Jahrhundert hat die Diagnose vom Verschwinden des Todes tatsächlich offenbar auch sozialgeschichtlich ihren Sinn, wenn wir den einschlägigen Forschungen glauben wollen, aber wir kennen es zum Teil, denke ich, auch aus lebensweltlicher Perspektive heute. Der Tod als soziale Institution, etwa Rituale rund um den Leichnam und die Bestattung, scheinen zunehmend der Formlosigkeit anheimzufallen. Auch Unsichtbarkeit des Todes ist heute ein mögliches Stichwort. Wir werden auf dieses Thema nochmal zurückkommen. Ich nenne das jetzt erstmal vorläufig als eine moderne theoretische Großdiagnose, die passt zu diesen eher wissenschaftsgeschichtlichen Befunden, die ich heute in den Mittelpunkt gestellt habe. Also eine Diagnose, die man auf die Formel bringen könnte, was früher Tod hieß und Tod war, und eine eigene phänomenale Eigenständigkeit und Qualität hatte, wird zunehmend unsichtbar und in der Moderne absorbiert von Leben. Wir setzen beim nächsten Mal wieder sozusagen rein in der Philosophie an, also jedenfalls wieder mitten im philosophischen Diskurs an. Ich will keine Vorlesung über Tod und Endlichkeit halten, ohne auf Heidegger zu sprechen zu kommen, der ja durchaus auch vom, sagen wir mal, vom, von der Epochenperspektive jetzt anliegt. Ich komme aber auf diese Diagnostik bezogen auf den Tod in der Moderne in der letzten Sitzung noch mal ausführlicher zurück. Neben diesen Stichworten, die ich jetzt stark gemacht habe, Unsichtbarkeit des Todes, Verschwinden des Todes, gibt es interessanterweise in den letzten paar Jahren Debatten, die schon aufsetzen auf diese Großdiagnose ariäischen Typs und jetzt wieder von einer neuen Sichtbarkeit des Todes, von einer Wiederkehr des Todes und dergleichen sprechen. Das ist also sozusagen die unausgegorene aktuelle Debatte, aber dazu beim übernächsten Mal dann auch noch einige Worte. Danke.